als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD wird über ein Manifest prominenter Parteimitglieder diskutiert. Darin fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist sie im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an.
In Berlin-Gatow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Er liegt aber in einem Waldgebiet, sodass nur etwa 90 Menschen den Sperrkreis von 500 Metern verlassen müssen. Das Krankenhaus in Berlin-Kladow ist nicht betroffen. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend sonnig, nachts häufig klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 19 und in Spreenhagen 22 Grad. Morgen bekommen wir viel Sonne. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad in der Spitze. Und abschließend die Uhrzeit. Es ist 18.03 Uhr.
Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Hallo, und hier ist Oliver Kranz. Wir stehen auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters, wo gleich die Autorinnen-Theatertage beginnen. Man hört schon die Hammond-Orgel im Hintergrund spielen, denn der Platz wird beschallt. Draußen gibt es Tische und man kann auch schon etwas essen. In den nächsten 2 Stunden werden wir mit vielen, vielen spannenden Theaterleuten sprechen.
Und es ist eine ziemlich nette Atmosphäre hier, denn die Bar ist offen und es riecht schon nach Bratwurst und die Bänke sind gefüllt auf dem Vorplatz. Und wir sprechen, ja, wie Oliver schon sagte, mit vielen Leuten. Unter anderem geht es um die Krumme Brot von Lukas Berfus vom Theater Basel und um Onkel Werner von Jan Friedrich nach Anton Tschechow vom Theater Magdeburg. Und in der Box um Muttertier von Leo Lorena Wyss vom ITZ Tübingen. Und da hören wir mal eine kurze Kostprobe.
Wir, alle drei ums Krankenhausbett herum, in dem sie blass.
Da ist es wieder, das Muttertier.
Ich verstehe dich, will ich dir sagen. Verstehe, dass du müde warst, dass du dich angeschaut hast und alles nur noch Mutter war.
Es kribbelt.
Es ist der Geschmack, der bleibt. Ein Geschmack von Moder, von Erdboden, von Gift. Der Geschmack deiner Kindheit. Und du weißt, es geht wieder los. Du musst den ganzen Herbst lang diese Scheiße fressen, weil es nichts kostet, sie im Wald zu suchen.
Diese Pension hier ist immer noch ein linkes Etablissement!
Klar, Mama, wer eine Frage stellt, kriegt einen Maulkorb, was?
Entschuldige mal, aber Werner war da immer nur gegen irgendwas. Und wenn dagegen sein jetzt rechts ist, ja gut, dann ist Werner jetzt eben rechts.
Das waren Ausschnitte aus den Inszenierungen Muttertier, Die Krume Brot und Onkel Werner. Man hört schon, das sind sehr verschiedene Stücke, zum Teil sehr wild. Hier neben uns stehen jetzt zwei Zuschauerinnen, die wir ganz zufällig angesprochen haben. Warum sind Sie zu den Autoren Theatertagen gekommen?
Ich bin hierher gekommen, weil ich Lukas Bärfuß ganz toll finde, habe von dem schon mehrere Bücher gelesen und halte den für einen der besten Autoren, den wir überhaupt haben. Und deswegen bin ich eigentlich da. Ja.
Sie sind Schweizerin, ne? Wie man hört.
Nein, ich bin Bayerin.
Also, weil Sie sagten, einer der besten Autoren, die wir überhaupt haben, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Sagen.
Deutschsprachigen Raum, genau.
Und Sie, sind Sie auch wegen Lukas Bärfuß hier?
Ja, in gewisser Weise. Sie hat mich mitgenommen, der Autor ist mir auch bekannt, wollte was gern von ihm hören. Sehr begeistert. Sehr schöne Atmosphäre hier.
Ja,
wunderbar.
Super,
ne? Wir wollten einfach nur was trinken vorher.
Genau, und jetzt stehen Sie hier auf der Bühne neben unserem Radio 3-Tisch. Genau hier werden wir dann auch mit Theaterleuten sprechen. Viel Spaß beim Festival, sage ich schon mal Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank.
Und wir sprechen auch mit Lukas Bärfuß. Der wird nämlich gleich zu uns kommen zum Interview in ungefähr einer halben Stunde. Und jetzt hören wir erstmal die Berliner Musikerin Sophie Trost aus ihrem aktuellen Album mit You Used to Be My Harbor.
Just a hole that my love Ja, es geht beim Gastspielprogramm der Autorentheatertage tatsächlich sowas, also es gibt wie so einen zusammenhängenden Faden, und das hat so mit Unzugehörigkeit im weitesten Sinne zu tun. Das sind soziale Ungleichheiten. Lukas Bärfuß zum Beispiel hat aus seinem Roman Die krume Brot eine Theaterfassung erstellt, die heute Abend zur Eröffnung des Festivals hier am DT zu sehen ist. Und in dieser krume Brot geht es um eine Hauptfigur, Adelina mit Namen, und diese Adelina, genau, ist arm und hat eine Schwierigkeit, über die wir viel zu wenig sprechen, in der reichen Schweiz zu wenig sprechen, aber auch hier in Berlin und in Deutschland zu wenig sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die eben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, während andere immer reicher werden. Und dieses Thema wird in diesem Abend bearbeitet. Andere Themen kümmern sich um andere Unzugehörigkeiten. Onkel Werner, der Beitrag, der aus Magdeburg heute in den Kammerspielen läuft, da geht es eher um politische Unzugehörigkeiten, um Menschen, die das Gefühl haben, dass sie so im politischen System nicht mehr repräsentiert werden und die sich darüber radikalisieren. Fremde Seelen, eine freie Produktion, die aus der Schweiz zu uns kommt. Da geht es um einen vietnamesischen Priester, der in so ein Dorf in den Voralpen kommt und dort Fremdheit erlebt. Und die Frage von Heimatlosigkeit und all diese Unzugehörigkeiten sind Teil dieses Programms.
Herr Isele, das klingt so, als hätten Sie die Stücke vor allen Dingen inhaltlich ausgewählt. Aber die Autorinnen-Theatertage, die sollen doch eigentlich neues Schreiben, verschiedene Arten neuen Schreibens auf die Bühne bringen.
Und genau so ist es tatsächlich. Wir fahren nicht durch die Lande und suchen uns ein Programm zu kuratieren, uns ein Programm zusammen, was sich an einer Inhaltlichkeit festmacht, zunächst einmal nicht. Sondern es ist eher so, dass die deutschsprachige Theaterlandschaft oder die neue Dramatik Theaterlandschaft ein Organismus ist, der zwar über sehr, sehr viele Städte und kleine und große Theater und über freie Szene und institutionalisierte Häuser sich erstreckt, der aber trotzdem, und das merken wir eigentlich in jedem Jahr, in einer geheimen Art und Weise, in einer geheimnisvollen Art und Weise miteinander korrespondiert. Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. Theaterautorinnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart, und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Sie haben es ja kuratiert und mit ausgesucht. Konnten Sie denn da aus dem Vollen schöpfen dieses Jahr?
Also es ist so, dass wir alle gemeinsam reisen. Die Intendantin Iris Laufenberg ist auf Reisen. Die gesamte Dramaturgie ist auf Reisen. Erstmal lesen wir auch die Stücke und versuchen, die Dinge ein bisschen zu sortieren und zur Kenntnis zu nehmen. Und all die Dinge, die sich dann wirklich aufdrängen, die reisen wir an. Das waren über 60 Produktionen, die wir dann auch live gesehen haben in diesem Jahr. Und es ist in jedem Jahr so, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Die deutschsprachige Uraufführungslandschaft ist wirklich reich und vielfältig. Und deshalb ist man immer, immer, immer in der Situation, dass man am Ende dann weniger aus sehr vielen möglichen Küren muss. Wir zeigen hier 12 Gastspiele bei den ATT. Das ist nicht wenig, aber gemessen an der Fülle dessen, was produziert wird, noch produziert wird, kann man vielleicht auch sagen, es ist dann doch eine kleine Auswahl.
Aber nach welchen Kriterien haben Sie dann ausgewählt?
Ach, das sind sehr unterschiedliche Kriterien. Also es ist, ein Kriterium ist natürlich schon relevant, sind das Stoffe, die so ins Heute sprechen, die zu uns Heutigen sprechen. Ein Kriterium ist dann schon auch sowas wie Qualität. Es ist, Berlin ist eine besondere Theaterstadt und die Berliner sind verwöhnte TheatergängerInnen und Theatergänger. Und deshalb ist schon auch die Frage, was kann hier bestehen so an diesem Festival? Wir versuchen schon auch ein bisschen die Breite der Theaterlandschaft jedes Jahr abzudecken. Hier kommen freie Szene und institutionalisierte Häuser. Hier kommen kleine Theater an, für die diese ATT ein wichtiges Sichtfenster ist, auch in die Hauptstadt, aber eben auch große. Wir sichten natürlich auch im Hinblick auf unsere Spielstätten. Nicht jedes Gastspiel ist dann hier gut aufgehoben, weil das DT eigene Gesetze hat und die Kammerspiele eigene Gesetze haben. Unsere dritte Spielstätte Box hat extrem eigene Gesetze. Und wir suchen schon auch Gastspiele, die hier dann auch die Chance haben zu glänzen.
Und jetzt ist hier zweimal das Theater Magdeburg da. Ist das ein Zufall oder symptomatisch?
Naja, Zufälle gibt es nicht. Also die Magdeburger machen einfach großartiges Theater dort. Nicht erst seit diesem Jahr, da ist ja noch eine relativ neue Schauspielleitung und die machen das einfach sehr gut und die machen das mit einem Schwerpunkt auch auf neue Dramatik. Wir waren oft dort und haben dort zwei Produktionen entdeckt, die uns besonders begeistert haben. Es ist so, dass wir als DT uns auch vielleicht in besonderer Weise zuständig fühlen für die sogenannten neuen Bundesländer und für das Theater, was dort stattfindet. Und wenn dann so ein Theater abseits der Zentren, so nennt man das gemeinhin, wie Magdeburg mal derart ins Glänzen kommt, dann muss das unbedingt honoriert werden. Die erste Produktion läuft heute Abend, Onkel Werner. Die andere Produktion, Monopoly von Kalle Fuhr, ist noch dazu co-produziert mit dem Osten-Festival in der Lausitz. Ein Festival, was es dort aus finanziellen, aber auch aus politischen Gründen nicht ganz einfach hat. Und dann ist so eine Festivaleinladung nach Berlin auch manchmal, verschafft es auch den Kollegen vor Ort eine gewisse Aufmerksamkeit und hilft denen dort auch, sagen, Krisen vor Ort ein bisschen besser zu überstehen.
Nun haben wir gesprochen über die eingeladenen Inszenierungen, aber die Autorinnen-Theatertage sind auch ein Festival, wo was produziert wird. Es gibt ein Residenzprogramm, drei Autorinnen werden jedes Jahr eingeladen, hier in eine Schreibstube und können, ich glaube, ein halbes Jahr oder ist es ein Jahr?
Ein Jahr lang, eine Spielzeit.
Eine Spielzeit lang hier schreiben und das, was geschrieben wird, das wird am Ende des Festivals aufgeführt in einer langen Nacht der Autorinnen. So weit, so normal. In diesem Jahr gibt es aber was Besonderes. Es sind nicht nur Autorinnen eingeladen worden, sondern auch das inklusive Theater Rambazamba. Also wer es kennt, das ist ein Theater, wo Akteure mit Handicaps auf der Bühne stehen. Die sind sehr, sehr überzeugende Spielerinnen, haben eine große spielerische Präsenz. Aber sind die auch gute Autorinnen? Denn die sind als Autorinnen hier eingeladen.
Genau, das gilt es genau rauszufinden. Also wir kooperieren. Also das Rambazamba und das DT sind seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, eigentlich befreundet. Die allererste Produktion des Rambazamba-Theaters fand hier auf dieser Bühne statt im Jahr 1993, als das Wort Inklusion noch gar nicht geboren war. Seither ist diese Freundschaft eigentlich nie so richtig erloschen. Es gab immer Spielerinnen und Spieler, die an beiden Häusern unterwegs waren, auch Regiepersonen, die an beiden Häusern inszeniert haben. Jetzt seit 2 Jahren ist diese Kooperation wieder enger zwischen Rambazamba und deutschem Theater. Wir machen große Co-Produktionen gemeinsame auf Bühnen. Spielerinnen des Rambazamba spielen hier gemeinsam mit unserem Theaterensemble Theater. Aber wir versuchen jetzt in diesem Jahr eben auch mal, wir machen mal einen Versuch innerhalb der Autorinnen-Theater. Und dieser Versuch beinhaltet genau die Frage, was heißt Autorinnenschaft im inklusiven Kontext? Was heißt Schreiben für ein inklusives Ensemble? Und was heißt Schreiben aus einem inklusiven Ensemble heraus? Und was heißt Schreiben überhaupt für Menschen mit einer Behinderung? Es ist oft ein Vorgang, der gelegentlich tatsächlich auch schambesetzt ist dann, weil das so in der Schule auch als Handicap oft empfunden wird. Und aus dieser Scham heraus versuchen wir, was Schönes zu machen und untersuchen mit 5 Kolleginnen die Frage, wie kann man schreiben und wie und was entsteht daraus?
Und darum wird es nachher auch noch intensiver bei uns gehen. Jetzt bedanken wir uns erstmal bei Bernd Isle für das Gespräch und hören jetzt Tuareg, Tuareg-Musik von Derhan.
أمشي نادي زغزن وما نسيت ويتسان أنا خير أنا سانع عقل الشر وما نسيت ويتسان أنا خير أنا سانع عقل الشر ناري سانا قدم وهاسيت ورا الزمان أمشي نادي زغزن وما نسيت ويتسان انا خير انا سنه الشر وما نسيت في تسا انا خير انا سنه الشر اقادم سرهونيت جزيست النانيت اقادم سرهونيت جزيست النانيت ترهنيت تصدر رهاني تصدر هاني رهاني تصدر هاني رهاني تصدر هاني
Radio 3, live von den Autorinnen-Theatertagen am Deutschen Theater. Und jetzt sind sie da, die drei Autorinnen, die hier das Glück hatten, eine Residenz am Deutschen Theater zu bekommen, ein Jahr schreiben zu dürfen. Josephine Witt, Miko-Sophie Kümel und Guido Wertheimer, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Was bedeutet das für Sie als junge Autorin, an so einem Residenzprogramm teilnehmen zu können? Diese Frage stelle ich jetzt Josephine Witt.
Es ist eine ganz tolle Gelegenheit. Man hat während des Schreibprozesses immer diesen ganzen Theaterbetrieb um sich herum und kann quasi immer darauf zugreifen, auch meine Schauspielerin zum Lesen einer bestimmten Passage zu nötigen und sich dann da so seine Gedanken gemeinsam zu machen, zu knobeln, zusammen mit der Dramaturgie, die wirklich uns sehr engmaschig betreut hat. Immer wenn wir Fragen hatten, konnten wir uns an die wenden. Und deswegen war das ein sehr, sehr schöner, sehr schönes Erlebnis hier, ein Jahr lang zu sein. Das ist auch ein guter Zeitraum.
Haben Sie denn wirklich die ganze Zeit im Theater geschrieben, Guido Wertheimer? Entschuldigung.
Ja, schon. Also ich war am Anfang des Prozesses viel Zeit da, vor allem im Sommer von 2024 und habe die meiste Stück hier geschrieben und dann auf jeden Fall zu Hause korrigieren und wieder zurückkommen. Aber wir hatten die Möglichkeit, ein kleines Studio hier im Theater zu haben und habe viel hier gearbeitet.
Miko-Sophie Kümel, Sie haben ja schon zwei Romane veröffentlicht, standen auch schon auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das Stück, was jetzt in der langen Nacht der Autorinnen rauskommt, heißt Fellwechsel. Wenn ich richtig recherchiert habe, gab es das schon mal online vor vielen, vielen Jahren. Untertitel Ein Dia-Abend in Aggregaten. Worum geht's da?
Also es gab den Titel schon mal und es gab schon mal Island als Stoff, aber das ist dann so in meiner Schublade liegen geblieben. Und was das jetzt geworden ist, ist was ganz anderes. Island ist geblieben, der Titel ist geblieben, aber jetzt ist es eigentlich ein Stück über Coming of Age und Coming Out.
Also es gibt eine Schülerin, die eine Reise macht.
Genau, es gibt eine Schülerin, die einen Austausch macht auf Island und von dem muss sie in so einem unangenehmen Schulreferat dann erzählen, so wie wir alle irgendwann mal unangenehme Referate in der Schule halten mussten. Und eigentlich geht es ihr aber sehr, sehr viel um ihre beste Freundin, die sie Angst hat zu verlieren.
Und bevor diese Handlung so richtig losgeht, gibt es so Erzählstimmen, da treten mythologische Figuren auf, einen Elf, einen Fuchs, ein isländischer Fuchs fängt an zu erzählen. Ja, Sie haben einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Können Sie uns den vorlesen?
Ja, gern. Tatsächlich ist es sogar ein Stück aus dem Referat, denn die Schülerin ist eine fantastische Erzählerin. Rina ist sehr schlecht in der Schule, aber sie ist sehr gut, wenn es ums Geschichtenerzählen geht. Lange bevor Menschen und Pferde die Insel betraten, wanderte über das gefrorene Meer barfuß ein Geist ein. Eine Kreatur mit winzigen Ohren und stechend gelben Augen. Sie war klein und biegsam und fand in den Felsspalten, die sich in der erkalteten Lava auftaten, Unterschlupf. Und in toten Resten, die das Meer auf die Strände spülte, Nahrung. Und egal wie viele Menschen und Pferde kamen, der Fuchs blieb.
Dankeschön, Miko-Sophie Kümel. Ihr Text wird von Andras Dümmeltür szenisch eingerichtet und wie die anderen ist er dann am 21. Juni bei der Langen Nacht der Autorinnen zu erleben. Josephine Witz. Text heißt Deutschland, deine Jahreszeiten, also Deutschland, aber ohne EU. Und Sie, Frau Witt, Sie fragen sich darin, wie ein spezifisch deutscher Blick auf den Jahreszyklus heute aussehen könnte. Und was haben Sie denn herausgefunden? Um was für ein Deutschland oder Deutschland geht es denn da?
Na, wenn man sich mit den Jahreszeiten beschäftigt, auch im Alltag, ja, wir alle, sind wir immer mit großen Erwartungen konfrontiert, die sich eigentlich nie erfüllen. Und mir ging es tatsächlich um die Erforschung dieser Lücke. Und in Zeiten des Klimawandels wird diese Lücke natürlich immer größer. Und das, was sie uns erzählen kann, wird eigentlich immer gruseliger, immer schauriger und auch immer spektakulärer. Und dem widme ich mich hier mit einer Neubetrachtung dieser Jahreszeiten.
Und können Sie uns auch einen kleinen Eindruck geben?
Sehr gerne. Ich lese etwas ganz vom Anfang vor. Eine Bühne. Darauf ein Haufen, ein Berg. Es lärmt, töst. Da ist etwas umgefallen im Lager da. Es explodiert etwas. Es kracht, knattert, zischt. Und wer auftritt, ist des Jahres Neutochter. Sie schreitet heran, Fliegerbrille und Ruß im Haar und spricht, noch auf der Stelle der Schwelle mit Pulver im Gesicht, spricht. Krach und Radau. Wem gilt der Lärm? Im Land der Dämmerung.
dem alten Jahr oder dem neuen Tag und wem die verlorenen Finger, die Fetzen, die Hände, wem die paar Toten und Neugeborenen der Nacht, die zersprengten Schenkel, Halbbeine, Einaugen, Ohrlappen, Fleischreste, Champagnerscherben liegen da, begrenzen die Schwelle. Vielleicht gedenken wir ihn nächstes Jahr, denn jetzt ist dies Jahr da und ich etwas Neues. Man will es, wenn es neu ist und noch ist es neu.
Wow, das ist ein Auftritt für ja, das neue Jahr. Danke, Josephine Witt. Sie sind als Autorin noch neu, als Regisseurin kennt man Sie schon hier und da. Sie sind auch als Aktivistin vorgetreten, hervorgetreten mit der ukrainischen Frauenrechtsgruppe Femen. Ja, und hier bei den Autorinnen-Theatertagen eben mit Deutschland, deine Jahreszeiten. Unser dritter Gast hier auf dem Podium, wie gesagt, ist Guido Wertheimer. Ihr Stück heißt Nach dem Hass. Während die anderen Texte, die wir jetzt gerade gehört haben, sehr poetisch und vieldeutig sind, kann man bei Ihnen wirklich sehr klar einer Geschichte folgen. Ihre Story spielt irgendwo in der Zukunft, nah oder fern, weiß ich nicht genau. Können Sie vielleicht was dazu sagen? Berlin ist zerstört, aber in einem alten Nazi-Bunker finden noch Techno-Partys statt. Ja, ist das die Zukunft?
Ja, ich habe das Gefühl, also es liegt mehr so in einer nahen Zukunft. Es ist nicht so eine apokalyptische Zukunft. Es ist ziemlich nah von uns. Und diese ruinierte Berlin ist auch mehr so wie, was man imaginiert kann, als etwas, das man beobachten kann. Es ist nicht so wie ein Film, wo alles ruiniert und so weiter, sondern dass dieses Gefühl von Ruinen inside, die Ruinen, die sind mit uns irgendwie. Und vor allem in diesem Moment von so vielen rechten Diskursen und gegen die Migration und alles, was diese Migrantenkörper hier in Berlin fühlen jeden Tag, wenn man das hört, diese ganze so rechte Diskurse. Und dann am Ende kommt man hier in dieses deutsche Theater und findet man auch eine Art ruiniertes Theater, die eher wie ein Wald aussieht oder wie ein Garten. Eine mögliche neue Welt vielleicht oder eine mögliche neue Idee, eine mögliche neue Wort, mögliche neue Sprache.
Können auch Sie uns ein kleines Stück vorlesen?
Ja, ich mache es auch vom Ende des Stücks. Das sagt dann eine Engelfigur, die den ganzen Stück dabei ist. Wer hier bleiben will, kann bleiben und zusehen, wie die Wurzeln zwischen den Zuschauerplätzen wachsen, um zusehen, wie dieses tote Theater endlich ein Wald wird. Auf der großen Bühne werden wir ein Denkmal errichten für diejenigen, die gestorben sind, während wir hier gesprochen haben. Dann wird dieses Theater endlich für alle offen sein, für die Lebenden und die Toten, für diejenigen, die vertrieben wurden. Willkommen. Hoffentlich seid auch ihr heute Abend unter uns, hoffentlich seid auch ihr auf seltsame Wege in diesen großen nationale Theater gelangt und könnt dieses Wort hören. Ab heute wird dieser Ort keinen Namen mehr haben. Heute Abend werden die Schriftzug im Schmuckgiebel des Theaters entfernen. Niemand wird dem Ort je wieder einen Namen geben. Der Ort wird ein Theater ohne Namen, ohne Worte, ohne Repräsentation, ohne Sprache, ohne Gäste, nur Gesang.
Nach dem Hass heißt der Text von Guido Wertheimer. Vielen Dank, ein sehr dystopisches Szenario, was Sie da entwickelt haben. Jetzt nochmal die Frage an alle drei. Wie verbringen Sie denn jetzt die nächsten Tage? Schreiben Sie weiter an Ihren Texten oder gucken Sie jetzt jeden Tag ganz viel Theater von morgens bis abends?
Fangen wir an mit Josephine Witt.
Man kann hier von morgens bis abends Theater gucken und wir gucken wahrscheinlich alle, so viel es geht. Aber jetzt gerade finden auf den Probebühnen hier im Probenzentrum im Theater auch live die Proben statt für die lange Nacht. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch 8 Tage und wir fiebern drauf hin und denke mal, wir besuchen auch fleißig die Proben und Guido inszeniert ja sogar selber.
Und wie weit sind Sie?
Wir sind schon mal. Also es ist viel zu viel Arbeit in wenig Zeit, aber gleichzeitig versuchen zu genießen hier mit den Schauspielern, den tollen Ensemble und die Leute und einfach versuchen etwas zu schaffen für diese Nacht und dass ja, ein bisschen von diesem Text auch erscheinen kann.
Miko Sophie Kümmel, lieber gucken oder lieber schreiben?
Also ich sitze ja live bei den Proben dabei und das ist für mich ja das erste Mal. Ich habe heute zum Beispiel gelernt, wenn ich schreibe, ein Papierflieger fliegt da und dahin, dann klappt das auf dem Papier, also im Text sehr gut. Aber im Raum fliegt er dann manchmal gar nicht dahin, wo er hinfliegen soll. Deswegen bin ich gerade viel damit beschäftigt, den Text mit den SpielerInnen zusammen so zu machen, dass er für sie auch gut funktioniert. Und ja, wir haben gestern mit den Proben so richtig angefangen und der erste Satz war, ja Leute, wir sind in den Endproben. Also so ist gerade ungefähr die Situation.
Also es sind noch 10 Tage Zeit, dann kommt die lange Nacht der Autorinnen nächster Samstag. Vielen Dank an Sie drei.
Dankeschön.
Und wir machen weiter
mit
Musik.
Holla, my dear.
No mystery how they're doing this mischief. Some reckon that blissful ignorance is preferable to getting all deep on it. But we want to see tolerance overcome the odds against. No one want to have less, still we might have to sacrifice some of the nicer things in life. If equality can ever be a possibility, Shakes soliloquy. Then I'm rocking on a public property, probably make them want to get up on a downstroke. Townsfolk crowd about a sound, soak it up. It's like Laura said, we got to look for. If it's naive to dream of a world without war in it, go ahead and force God on the good bench, coming too far.
Das war die Berliner Band Forward mit Holla, my dear. Das mischt sich hier in meinen Ohren mit der Hammond-Orgel, die hier live aus dem Erdenstock aus dem Fenster rausgespielt wird hier beim Deutschen Theater, bei den Autorinnen-Theatertagen am Eröffnungsabend. Und jetzt ist hier bei uns der Schweizer Roman- und Theaterautor und Büchnerpreisträger Lukas Bärfuchs, dessen Stück Die Krume Brot jetzt gleich bei der Eröffnung des Festivals gezeigt wird. Es ist eine Inszenierung vom Theater Basel, Regie Arturo Romero Nunes. Und ich freue mich sehr herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie da sind. Die Krume Brot, die ist ja als Roman 2023 erschienen, sehr gelobt von der Kritik. Vielleicht erst mal kurz zum Inhalt. Also es geht um, die Hauptfigur ist Adelina, Tochter von italienischen Einwanderern im Zürich der frühen 70er Jahre. Sie arbeitet in einer Fabrik, sie lebt in prekären Verhältnissen, hat eine Tochter, Emma, und gerät auch noch in eine Schuldenfalle. Also es geht um Armut und es geht um existenzielle Nöte. Oder wie würden Sie es zusammenfassen?
Es geht um die Freiheit, um die Frage, ob man in einer Gesellschaft ein freies Leben führen kann, wenn man kein Geld hat. Und was die Folgen sind für eine junge Frau, die Mama wird und versucht, ihr Kind durchzubringen in einer Gesellschaft, die ihr sehr viele Steine in den Weg legt. Und sie ist klug und sie ist schön und sie ist jung. Und sie hat eine kleine Schwäche und das betrifft das Schreiben und das Lesen. Und wir folgen ihr auf ihrem Weg, wie sie versucht, ihr Kind zu beschützen vor dieser Gesellschaft.
Und wie sie dann schließlich am Ende bei den Roten Brigaden landet.
Ja, das stimmt, aber das ist eigentlich schon fast ein Spoiler.
Oh. Okay,
genau,
gut.
Aber es stimmt, es ist eine transnationale Geschichte. Es beginnt in Zürich, wie Sie richtig gesagt haben, aber es geht dann nach Norditalien, in die Fabrik in Norditalien, in die politisierte und in Teilen gewalttätige Opposition.
Mhm. Hören wir mal einen kurzen Szenenausschnitt.
Mein Leben ist ein Typenschicksal, eine Ware, ein Massenprodukt, geformt und normiert von der Industriegesellschaft. Und ich weiß, Adelina, wie demütigend diese Einsicht ist, wie schmerzhaft diese Erkenntnis. Ich weiß es. Ich komme selber aus der Familie.
Eine Szene aus Die Krume Brot. Lukas Bärfuchs, Sie werden zitiert mit der Aussage, dass Sie dieses Buch schon Ihr ganzes Leben begleitet habe. Wieso das? Inwiefern?
Ja, es hat viel mit meiner Herkunft zu tun, mit meiner Mama, mit ihren Kämpfen. Und die Geschichte von Adelina ist in weiten Teilen auch meine Geschichte. Ich kenne die Armut und ich weiß, was es heißt, in einem reichen Land kein Geld zu haben. Und deshalb ist das wirklich ein Text, ein Stück, ein Buch, das ich mir aus dem Herz geschnitten habe.
Und Sie haben ja schon viel fürs Theater geschrieben und gearbeitet, aber das war jetzt das erste Mal, dass Sie einen eigenen Prosatext für eine Bühne umgearbeitet haben, also den eigenen Roman als Bühnenfassung herausgearbeitet haben. War das schwierig für Sie?
Nein, das war eine unglaubliche Freude. Also die ganze Zusammenarbeit mit der Basler Kompanie, mit dem Theater war sehr, sehr schön. Und ich habe gehört, dass sie den Roman auf die Bühne bringen wollen. Und ich habe mich gleich beworben, dass ich ihn dramatisieren darf. Ich hatte 43 Uraufführungen, aber das hatte ich wirklich noch nie gemacht. Und es war deshalb sehr schön, weil die große Arbeit beim Stückeschreiben ist die Entwicklung der Verwicklungen. Dass man überhaupt zuerst die Geschichte entwirft. Und die gab es da schon. Und deshalb konnte ich dieses imaginative Gelände noch mal neu spazierend durchgehen. Und es war eine große Freude.
Aber Adelina ist im Buch so eher eine stille Heldin. Und Sie haben dann viel dazu geschrieben, also Dialoge dazu geschrieben, Tempo reingebracht.
Ja, aber es stimmt, die Rolle bleibt still und bleibt stumm, aber gerade nicht vollkommen stumm, das stimmt nicht. Aber sie spricht nicht viel, aber sie hört sehr, sehr gut zu und wir sehen ihr zu beim Zuhören. Und sie ist eigentlich unsere Lupe und unser Vergrößerungsglas. Und ich meine, die ganze Truppe in Basel ist einfach zum Küssen und es wird ein großes Theaterfest. Ich freue mich sehr.
Mhm. Es geht ja auch um Einwanderer aus Südeuropa, auch im Text. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, am Ende ist sie in Mailand. Und Sie klagen ja im Prinzip auch an, wie mit den GastarbeiterInnen, so hießen sie ja damals, jetzt heißen sie anders, umgegangen wird. Da hören wir noch mal einen Szenenausschnitt kurz.
Die Nation und ihre Staatsapparate, die haben sich zusammengeschlossen gegen die Sklaven, gegen die Fabrikarbeiter. Sie haben Kontingente erlassen, damit der Strom aus dem Mezzogiorno und billiger Arbeitskraft niemals abreißt. Sie haben Zeitkarten ersonnen, begrenzt auf 11 Monate, damit sie niemals heimisch werden. Niemals, auch ihre Kinder nicht. Sie sollen ewig fremd bleiben. Fremd in einer feindseligen Umgebung, deren Feindseligkeit man nährt, damit man sie rechtlos, schutzlos hält. Denn nur so kann man sie als Verfügungsmasse gebrauchen.
Ist das für Sie noch aktuell? Paul, übrigens, wenn ich das sagen darf, in der Rolle des Renatus. Und man muss vielleicht verstehen, dass dieser Mensch gewaltbereit ist. Das ist ein Terrorist der Roten Brigaden, den wir da gehört haben. Und er versucht in diesem Moment die Adelina zu indoktrinieren durch seine Propaganda.
Aber es ist ja auch Kritik daran, wie die Schweiz in dem Fall mit den Einwanderern aus Südeuropa umgeht.
Ja, das ist sicher so. Ich glaube, da hat auch die Schweiz eine sehr unrühmliche Geschichte. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis diese Menschen akzeptiert waren und in der schweizerischen Gesellschaft ihren Platz bekommen haben, den sie eigentlich von Beginn weg verdient gehabt hätten. Mir ging es auch noch um die Generation davor, die Generation des Irredentismus, also der Kampf in den frühen Nullerjahren des 20. Jahrhunderts um die italienische Einheit und um die Geburt des italienischen Faschismus. Und das hat natürlich alles Bezüge bis zum heutigen Tag.
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück, sehr interessanter Stoff auch. Lukas Berfus, Die Krume Brot, bei den AutorInnen-Theatertagen heute und morgen Abend zu sehen. Und eine Theaterkritik von unserer Kritikerin Barbara Behrendt gibt es morgen früh um 20:08 auf Radio 3. Und ich bedanke mich sehr bei Lukas Berfus.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Danke.
Bis bald.
Die Elorda har inte bestämt vad jag ska göra. Diska, tvätta, städa, laga mat jag ska. Deklarera, fakturera, men undrar vad som händer sen. Jag har fått höra att det finns en fest, ska inte störa. Vill ju självklart inte vara en börda, men önskar att när klockan slagit 5 är jag i. Du vet mer än du vill medge när du pratar med mig. Du ljuger ändå, hal som en ål, men det gör inget. För vet du vad? Det finns mycket annat som gör mig glad. Vill inte vara själv på en lördagskväll, men det här är blott en bagatell. Jag är hellre hemma själv.
fått höra att det finns en fest, ska inte störa. Vill ju självklart inte vara en börda, men önskar att när klockan slagit fem är jag inte hemma än. Och jag tror att du vet mer än du vill medge när du pratar med mig. Du ljuger ändå, hal som en ål, men det gör inget. För vet du vad?
Sie hören Radio 3 mit einer Sondersendung live von den Autorinnen-Theatertagen des Deutschen Theaters. Jetzt sind Ulrich Mattes und Jakob Höhne hier an unseren Tisch gekommen. Erster als Schauspieler in der Produktion Herrlichkeit 1 und 2, letzterer als Regisseur. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen.
Herr Höhne, Sie sind ja nicht nur Regisseur, sondern auch Leiter des Theaters Rambazamba, und das ist ein inklusives Theater. Das heißt, da treten Akteure auf, die verschiedene Handicaps haben, aber die können Theater spielen und zwar sehr intensiv. Das weiß jeder, der mal bei Rambazamba was gesehen hat. Aber Sie sind jetzt hier eben nicht als Schauspieler geladen, sondern als Autorinnen. Wie geht das? Wie ist dieser Prozess des Schreibens gelaufen?
Also der Prozess des Schreibens fand in einem Atelier statt, das wir so seit mehreren Jahren zusammen in der Zusammenarbeit zwischen dem Rambazamba-Theater und dem DT betreiben, praktizieren. Und in dieser letzten Spielzeit war so die große Frage, wie funktioniert inklusive Autorinnenschaft im Zusammenhang mit, also wer kann wie für wen schreiben. Und wir haben mit 5 SchauspielerInnen aus dem Ensemble zusammengearbeitet, mit einer Dramaturgin, die am DT und am Rambazamba gleichermaßen beheimatet ist, Joy von Winskowski. Und die hatte ein großes Talent, mit den SchauspielerInnen zu arbeiten. Also die haben sich getroffen, haben sich verschiedene Themen vorgenommen und haben dann dazu mehr oder weniger gesprochen meistens, weil die Verschriftlichung dann nochmal ein anderer Schritt ist. Viele von unseren SchauspielerInnen sind nicht so der Schrift, sozusagen des Schreibens mächtig, dass sie so ihre eigenen Texte niederschreiben würden. Und diese Form des Diktats lag dann doch viel näher und hatte auch ein viel größeres Potenzial schlussendlich. Also die haben sich getroffen und gesprochen. Und das wurde dann aufgenommen und am Ende transkribiert.
Also die improvisieren, man schreibt das aus und raus kommt Poesie?
Ja, so kann man das sagen. Genau. Also die haben schon sehr intensiv und viel zusammengearbeitet und gedacht und gesprochen. Ja.
Also Herrlichkeit 1 und 2, das ist ja auch ein sehr poetischer Titel, kann natürlich alles und nichts bedeuten. Worum geht's?
Oh, es geht um sehr viele verschiedene Themen. Die Themen, ich bin ja gerade dabei, den Text auch einzurichten für die lange Nacht der AutorInnen. Und in der nochmal wirklich so intensiven Auseinandersetzung ist mir aufgefallen, dass er sich wirklich so mit sozusagen einer so extremen Polarisierung mit allen Themen beschäftigt. Also man ist so sehr stark in der Alltagswelt, also wo es darum geht, wie funktioniert das Leben, wie findet das statt, und kippt von da in die ganz großen Themen, also in den ganz großen Verlust von allem, beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Einsamkeit und gleichzeitig mit der Frage, wie man daraus auch wieder Heiterkeit erlangen kann. Also es gibt so ganz große Sätze wie: ich habe alles verloren, meine Mutter, mein Vater, mein Hasen, alle meine Hasen sind inzwischen tot und auch meine Großeltern sind alle tot. Ich habe alles verloren, aber wenn ich in den Himmel gucke, dann weiß der Himmel, ich spiele traurig und das gefällt ihm und deswegen spiele ich mit meiner Trompete glücklich. Das ist so ein Moment, der mir heute auch so wieder untergekommen ist und der ist so poetisch und so toll und beschreibt so auch so ein bisschen die Fallhöhe und auch das Kippen zwischen den zwei Welten. Oder ein anderer Autor beschäftigt sich mit dem Thema dessen, wie sozusagen wie stark die Natur eigentlich ist, die uns umgibt. Also er beschreibt dann auch die Welt, den Park, des Yoga-Machens im Park, und plötzlich bricht das Erdbeben aus. Und er ist in Istanbul oder irgendwo in der Türkei und die Platten verschieben sich und biegen sich auseinander und plötzlich sterben alle Menschen um ihn herum. Und irgendwie lebt man in so einer komplizierten, schwierigen Welt, schreibt er. Und wir schwimmen da alle drin rum. Das ist ganz toll. Also das sind so die verschiedenen Themen. Es ist so ein bisschen wie so ein Kaleidoskop, wie so ein Großstadtkaleidoskop, wo man so die unterschiedlichsten Typen trifft, die einem aus ihrem Leben erzählen.
Wenn ich Sie diese Textzeilen sprechen höre, dann sind die ganz einfach. Als ich sie gelesen habe, ich hatte den Stück Text ja vorher bekommen, habe ich gedacht, das ist schwierig. Ulrich Mattes, Sie müssen das spielen, Sie müssen das sprechen. Das sind aber Texte, die sich so ein bisschen sträuben, oder?
Gar nicht. Also ich muss sie auch nicht spielen, sondern ich darf sie lesen. Ich bin ja bei den Spielszenen nicht dabei, sondern ich lese sie nur, in Anführungszeichen. Und die Texte sind unglaublich gut sprech- und empfindbar, sozusagen. Sie sind ganz poetisch, sie sind hochverdichtet. Ich bin total hingerissen von diesen Texten. Ich freue mich darauf richtig. Es sind auch vier sozusagen unterschiedliche Individuen und vier unterschiedliche Texte dementsprechend. Also die sind von der Stimmung her ein bisschen anders jeweils. Und insofern muss ich mich jeweils auf diesen neuen Text einstellen, was schön ist in dieser Viertelstunde. Also ich freue mich darauf sehr, muss ich wirklich sagen.
Sind es Texte, in denen man die Autorinnen sehr spüren kann?
Absolut. Diese Texte sind ganz, ganz persönlich. Und ich muss sagen, dass ich bei allen Texten, die ich entweder lese oder gar spiele, dann doch in gewisser Weise mir die Texte so zu eigen mache, als hätte ich sie selber geschrieben. Und es fällt mir überhaupt nicht schwer bei diesen Texten. Sie haben eine bestimmte, wirklich alle, eine wunderbare, das hätte ja Jakob eben schon gesagt, eine wunderbare Vitalität. Sie sind zum Teil auch ein bisschen traurig, was auch schön sein kann oder ist. Aber sie entführen den Lesenden und dann auch die Zuhörer, das hoffe ich und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist, auch immer in was Lebendiges, Vitales, Hoffnungsfrohes. Und das in diese Mischung aus der Problematik, die jeder dieser Texte mit sich führt. Und man wird aber eben auch entführt in was Vitales. Und das ist in der Mischung ganz toll.
Eine große Empfehlung also für diesen Text, den man hören kann und sehen kann in einer kleinen Inszenierung in der Langen Nacht der Autorinnen. Ist das jetzt aber ein Text, Herrlichkeit 1 und 2, den auch andere Theater spielen können, Jakob Höhne?
Ja, ich glaube, da sind wir gerade dabei, das rauszufinden. Dafür ist ja auch die Lange Nacht der AutorInnen da. Und ich bin persönlich total überrascht von dem Potenzial. Also das heißt total überrascht, das klingt irgendwie auch blöd, als hätte man es ihm nicht zugetraut. Aber gleichermaßen war es für uns ja auch ein Experiment. Also die Idee, dass man aus unserem Ensemble oder durch unsere Künstler einen Text generiert, gibt es bei mir schon lange. Erst mit diesem Atelier oder diesem Atelier Plus dieser Zusammenarbeit gab es jetzt irgendwie die Ressourcen, dem auch so wirklich mal so nachzugehen. Und da bin ich doch total, also positiv überrascht und meine Antwort ist ja, ich glaube, das geht und ich glaube, da kann noch viel passieren und wird wahrscheinlich auch noch viel passieren.
Vielen Dank, Jakob Höhne, Ulrich Mattes und Ihnen noch ein schönes Festival.
Danke, Ihnen auch.
Tschüss. Vielen Dank.
Nie będę się kłopotała, wysokiego będę miała, wysokiego niczym sosna, a ja będę przy nim rosła. Wysokiego niczym sosna.
Wysokiego będę miała, wysokiego niczego.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Laut Präsident Trump ist Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen nach der Vereinbarung nicht höher als 55% steigen. Chinesische Studenten sollen weiter an Hochschulen in den USA studieren können. Die formelle Zustimmung beider Seiten steht noch aus. In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen zwei Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, dass Gefahrenpotenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
In Berlin-Kladow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Er liegt aber in einem Waldgebiet, sodass nur etwa 90 Menschen den Sperrkreis von 500 Metern verlassen müssen. Auch ein Teil der Havel wird von der Wasserschutzpolizei abgesperrt. Das Krankenhaus in Kladow ist nicht betroffen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat sich bestürzt über den Tod der obdachlosen Ärztin Jenny de la Torre gezeigt. Wegner sagte, die Stadt verliere eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. De la Torre ist nach Angaben ihrer Stiftung im Alter von 71